Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, die Verse 15 bis 19. Johannes 14, die Verse 15 bis 19. Jesus spricht: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch gegenwärtig sein. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann wird mich diese Welt nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen. Denn ich lebe und ihr werdet auch leben. Ex audi, so lautet die lateinische Bezeichnung im Kirchenkalender für den heutigen Sonntag. Wir haben es schon gehört, übersetzt, höre oder erhöre. Das passt gut für diesen Sonntag, heute, der zwischen Himmelfahrt und dem Pfingstfest steht. Himmelfahrt erinnert uns daran, dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Davon wird gleich auch noch zu reden sein, dass Jesus für uns eintritt. Und dann Pfingsten am nächsten Sonntag. Uns ist der Heilige Geist verheißen. So hat es Jesus seiner Gemeinde zugesagt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Auch davon werden wir in dieser Predigt noch etwas hören. Beginnen möchte ich aber mit dieser markanten und, wie ich finde, im besten Sinne des Wortes Aufsehen erregende Aussage, die am Anfang unseres Predigttextes steht. Jesus sagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Ich versuche nachzubuchstabieren und zu deklinieren. Ich liebe Jesus, du liebst Jesus, er, sie, es liebt Jesus. Dann nochmal als Frage: Liebe ich Jesus? Liebst du Jesus? Lieben wir Jesus? Wirklich? Eine starke Frage. Kann ich, kannst du, kann er, kann sie diese Frage uneingeschränkt mit Ja beantworten? Ich liebe Musik. Ich liebe das Meer, ich liebe es zu verreisen, natürlich liebe ich meine Frau, ich liebe meine Kinder. Manche lieben Hannover 96, manche lieben den BVB, hat gerade den Pokal gewonnen, manche lieben sogar den FC Bayern. Mit der Liebe zu Jesus verhält es sich aber irgendwie anders. Da geht es noch um eine andere Dimension. Da geht es um eine Glaubens- und Lebensentscheidung. Ich finde mich wieder in den Worten eines Theologen, der geschrieben hat: Eine ehrliche Antwort, meine ehrliche Antwort lautet: Ja, ich habe es gelernt mit der Zeit. Doch bin ich noch längst nicht damit fertig. Bin immer erst auf dem Weg dazu, bin immer noch bei den ersten Schritten. Und mit Paulus möchte ich weiter sagen: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, nämlich Jesus wirklich zu lieben. Ich jage ihm aber nach, weil ich von ihm ergriffen bin. Und da stehe ich nun auf meinem Wege und sage leise und etwas schüchtern: Ja, Ich liebe Jesus. Ich liebe seinen Lebensstil, liebe den Weg, den er im Vertrauen zu seinem Vater gegangen ist, liebe es, ihm nachzufolgen, nachzustolpern, liebe es, in seinem Geist zu leben und zu handeln, ab und zu wenigstens, hin und wieder. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Wir hören diese einfache Ansage Jesu und merken, ganz einfach und doch so schwer. Ganz einfach und doch so tief. Ganz einfach und doch so wahr. Dies ist mein Gebot, sagt Jesus im Kapitel, das unserem Predigtext vorausgeht. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Liebe Schwestern und Brüder, ich gehe davon aus, dass die allermeisten von euch schon einmal über sich haben beten lassen. Vielleicht hast du selber mal um so ein persönliches Gebet gebeten. Vielleicht ist auch jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, darf ich für dich beten? Vielleicht war es eine Gelegenheit im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst, wo eingeladen wurde zum persönlichen Gebet. Und dann legt dir dein Gegenüber so die Hand auf die Schulter oder vielleicht auch sanft auf den Kopf. Und betet für dich. Wie gut das tut, nicht wahr? Viele von euch wissen, dass ich mit Magloire Kadjo freundschaftlich verbunden bin, Kameruner Pastorenkollege, das schon seit Jahrzehnten. Es verbindet uns aber auch eine Gebetspartnerschaft. Wir schreiben uns Nachrichten hin und her oder wir telefonieren und dann betet er für mich und meine Anliegen und ich bete für ihn und seine Anliegen. Das tut gut. Besonders in Zeiten, wo einem vielleicht selbst die Worte oder der Glaube fehlen. Und dann die Erfahrung zu machen, Gott erhört Gebet, er kümmert sich, er krempelt die Ärmel hoch, er handelt für mich, er gibt mir Kraft, er führt mich, lässt mich nicht verzweifeln, schützt mich, schützt uns. Ja, wir können füreinander beten. Noch großartiger ist aber, was unser Bibeltext über Jesus schreibt. Jesus selbst betet für seine Jünger. Und was erbittet Jesus? Was hat Jesus auf dem Herzen? In Vers 16 sagt Jesus, dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben. Kann man übersetzen, einen Fürsprecher, einen Anwalt, einen Tröster. Einen, der für immer bei euch bleibt. Jesus betet nicht für diesen kleinen Jüngerkreis allein damals, sondern auch für uns heute. Eine kleine Hausaufgabe habt ihr ja schon bekommen, mehr durch die Blume, Psalm 27 zu lesen. Jetzt kommt noch eine zweite Aufgabe. Lest auch bitte mal Johannes Kapitel 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet Jesu. Und dann frage ich nächste Woche nach, ob ihr, mache ich natürlich nicht, aber es lohnt sich, nachzulesen. In Johannes 17 betet Jesus, heilige sie in der Wahrheit. Man kann auch übersetzen, verwandle sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit und wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie auch in die Welt. Und weiter betet Jesus, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie eins seien, Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Mit Blick auf den Zustand der Welt, auch mit Blick auf den Zustand der Kirchen, auch mit Blick auf mich selbst, auf uns, da könnte ja man manchmal so den Mut verlieren und resignieren. Aber dann schaue ich auf die Jünger damals, auf dieses kleine Häuflein von Nachfolgern, und dann denke ich an Karfreitag, wie die Jünger alle vor dem Kreuz Jesu Reis ausgenommen haben und wie sie sich danach zu Hause einschließen, verängstigt, enttäuscht, resigniert. Und trotzdem hat die Gemeinde, die Gemeinschaft der Nachfolger Jesu Bestand bis heute, weil es Jesu Gemeinde ist, weil Jesus seine Gemeinde liebt und sie erhält und weil er beim Vater für sie bittet. Das macht mich hoffnungsvoll, das macht mich erwartungsvoll, macht mich neugierig. Was hat Jesus noch mit uns vor? Mit unserer Gemeinde, mit seiner Gemeinde. Welche Zeichen und Wunder liegen noch vor uns? Welche großartigen Wege tun sich da noch auf? Wenn Jesus seine Jünger damals stark gemacht hat, dann kann er das auch mit uns heute tun. Einen Beistand, einen Tröster, einen Helfer hat er uns zur Seite gestellt. Wenn der Heilige Geist bei uns ist, dann entsteht Frucht, Früchte des Geistes, Gaben des Geistes. Wenn einer gerne den Willen Gottes tut, dann ist das so eine Frucht, eine Gabe des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist bei uns ist, dann entsteht Leben, geistliches Leben. Da wird die Gemeinde lebendig. Solange Jesus für die Gemeinde betet, dürfen wir voller Hoffnung sein, voll großer Hoffnung. Das Erste und das Wichtigste, was der Heilige Geist unter uns tut, ist Glauben zu wecken. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht glauben, können wir nicht vertrauen. Ohne den Heiligen Geist können wir Jesus nicht unseren Herrn nennen. Wir können es nicht aus uns selbst heraus. Es muss uns geschenkt werden. Wir können, dürfen darum beten, dass Gott uns mehr vom Heiligen Geist gibt. Dass der Geist Gottes mein Leben, meine Persönlichkeit prägt. Dass er mich durchdringt, dass er mein Leben und mein Handeln, mein Denken prägt. Es ordnet. In Lukas 11 fordert Jesus seine Jünger in einem Gleichniswort auf, um den Heiligen Geist zu bitten. Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Gibt es unter euch einen Vater, der seinem Kind eine Schlange gibt, wenn es um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel eher wird vom Vater im Himmel her denen der Heilige Geist gegeben werden, die ihn darum bitten. Beten wir um den Heiligen Geist. Öffnen wir uns dem Heiligen Geist, dem Beistand, dem Helfer, dem Tröster. Wir haben alle Trost nötig. Auf die eine oder andere Weise. Jeder von uns. In seinem Abschiedswort an seine Jünger sagt Jesus weiter, ich lasse euch nicht als Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird diese Welt mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich lebe und ihr werdet auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieses Wort Jesu wird gerne als Grundlage für Beerdigungsansprachen genommen und ich meine das auch ganz zu Recht, wenn der Heilige Geist uns dieses Wort dann lebendig macht, uns aufschließt. Der Verstand sagt, bei Beerdigung alles ist vorbei, da ist nichts mehr, da ist nur Tod, da ist kein Leben mehr. Der Heilige Geist bezeugt uns, Jesus lebt und wir sollen auch leben. Ich habe das immer wieder bei Beerdigungen so erlebt, diese Anwesenheit des Trösters, der uns bezeugt, dass jemand auf der anderen Seite auf uns wartet. Und dann ist Trost da. Etwas von diesem Geist habe ich auch bei dem russischen Dichter Fjodor Dostojewski gefunden in einem Zitat, das ich euch gerne vorlesen möchte. Kurz vor seinem Tod bekennt er: Mein Leben geht zu Ende, ich weiß und fühle es. Doch mit jedem sich neigenden Tag spüre ich auch, wie mein irdisches Leben übergeht in ein neues, unendliches, unbekanntes Leben, dessen Vorgefühl meine Seele vor Entzücken erzittern lässt, meinen Geist erleuchtet und mein Herz vor Freude weinen macht. Ihr sollt leben, ich lebe und ihr werdet auch leben. Im letzten Teil der Predigt möchte ich euch die Geschichte von Sally Perell nur kurz erzählen. Manchen von euch ist die Geschichte vielleicht bekannt, denn Sally Perell, eigentlich heißt er Salomon Perell, wurde gar nicht weit von Lehrte geboren, nämlich in Peine 1925. Bekannt wurde Sally Perell durch die Veröffentlichung seiner Lebensgeschichte mit dem Titel »Ich war der Hitlerjunge Salomon«. Das Buch wurde auch verfilmt. Nach langen Jahren des Schweigens hat Sally Perell sich seine traumatischen Erfahrungen von der Seele geschrieben. Hier nun seine Geschichte. Unter dem Druck der Nazis mit ihrem Rassenwahn wandert er mit seiner Familie nach Polen aus. Sally ist damals 10 Jahre alt. 4 Jahre später fallen Hitlers Armeen in Polen ein. Sally Perell ist erneut dem Nazi-Terror ausgesetzt. Alle Menschen jüdischer Herkunft droht das Ghetto und später die Vernichtung im KZ. Die Familie beschließt, Sally, damals 14 Jahre alt, soll sich in die Sowjetunion durchschlagen, zusammen mit seinem viel älteren Bruder Isaac. Beide zögern, sich von den alten Eltern zu trennen. Sie wollen ihnen in schwerer Zeit beistehen. Doch die Eltern verlangen, dass sich die Brüder auf den Weg machen. Sie seien jung und dazu verpflichtet, auch die kleinste Chance zur Rettung zu nutzen. Haben wir euch nicht zur Welt gebracht, damit ihr lebt, sagt die Mutter. Der Vater legt den beiden die Hand auf den Kopf und segnet sie mit dem jüdischen Segen, geht in Frieden, Shalom. Und die Mutter fügt hinzu, ihr sollt leben, ihr sollt leben. Unter erheblichen Schwierigkeiten erreichen die Brüder ihr Ziel. Sally kommt in ein sowjetisches Waisenhaus. Doch 1941 brechen die Deutschen den Nichtangriffspakt und marschieren auch in Russland ein. Auf der Flucht vor ihnen fällt Sally der deutschen Wehrmacht in die Hände. Um sein Leben zu retten, gibt er sich als Volksdeutscher aus und nennt sich Josef Perell. Man steckt ihn in eine deutsche Uniform. Und er überlebt schließlich auf einer Schule der Hitlerjugend in Braunschweig. Wohlgemerkt, das alles als Jude. Eindringlich berichtet er von den aberwitzigen Erlebnissen und der inneren Zerrissenheit seines Doppellebens. Dieses Doppelleben zwang ihn in die Rolle des Opfers wie in die des Täters. Kraft zum Durchhalten gibt ihm immer wieder der Befehl der Mutter, du sollst leben. Diese drei Worte sind seine Rettung. Zugleich spürt er immer wieder die Hilfe von Gott. Aus Israel, wo Sally Perel seit vielen Jahren lebt, kommt er immer wieder gerne nach Deutschland zu Besuch. Er kommt im Geist des Friedens, nicht im Geist der Rache. Frei von Hassgefühlen sucht er das Gespräch mit Heranwachsenden in Deutschland. Sally Perel sagt, wenn es mir gelingt, auch nur einem rechtsradikalen Jugendlichen den Samen der Vernunft einzusehen, dann habe ich meine Pflicht getan. Du sollst leben. Diese Aufforderung, dieser Befehl seiner Mutter hat Sally Perel Kraft und Lebensmut gegeben. Liebe Gemeinde, wenn Jesus Christus uns heute Morgen auffordert, uns befiehlt, uns einlädt, ich lebe und du sollst auch leben, sollte uns das nicht Lebenskraft und Lebensmut geben? Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen.